Vis-à-vis.
Herr Stahl, Sie sind wiedergewählt worden im vergangenen Jahr. Sie sind im 9. Jahr Bürgermeister von Bernau, einer Stadt, die einst 18.000 Einwohner hatte, nach der Wende inzwischen auf über 40.000 angewachsen ist. Und Sie sind Linker. Was macht linke Kommunalpolitik unterscheidbar von der Kommunalpolitik anderer?
Ob es wirklich ein großes Unterscheidungskriterium gibt, kann ich eigentlich gar nicht richtig einschätzen. Ich glaube zumindest, was der Anspruch an mich selbst ist, ist, dass ich versuche, jede Entscheidung immer aus dem Blickwinkel des sozialen Interessenausgleichs zu sehen. Das heißt also, dass man bei jeder Entscheidung schaut, dass man die gesamte Stadtbevölkerung mitnimmt und dass Entscheidungen nicht zulasten einzelner Gruppen getroffen werden. Das ist eigentlich so der Anspruch, den man an linke Politik hat. Und insofern versuche ich grundsätzlich, meine Entscheidung genau an diesem Maßstab auszurichten. Ich glaube, dass es auch ganz viele Kommunalpolitiker anderer Parteien gibt, die das ähnlich machen. Für die Linke und für mich als Linken ist das allerdings mutmaßlich eine Kernkompetenz.
In Brandenburg waren die Linken bis zum letzten Mal in der Landesregierung beteiligt. Aktuell ist sie in der Opposition, die Partei. Es gibt noch den Oberbürgermeister von Frankfurt, René Wilke, als prominenten Linken. Es gibt noch die Landrätin Wählan. Und dann kommen Sie. Sie haben aber in vielen Dingen auch einen eigenen Kopf. Ich denke zum Beispiel an die 2000 Wohnungen, die hier gebaut werden, aktuell auf dem Gelände der ehemaligen Heeresbegleitungsamtes. Da wird keine einzige Sozialwohnung dabei sein. Für einen Linken klingt das sehr überraschend.
Also prinzipiell ist es wichtig, dass wir in so einer Stadt natürlich preiswerten Wohnraum anbieten. Wir haben eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die hat allein über 4.000 Wohneinheiten bei insgesamt 21.000 Haushalten in der Stadt. Wir versuchen genau über diese Gesellschaft auch darzustellen, dass wir kostendämpfend wirken oder mietpreisdämpfend wirken. Gleichzeitig haben wir natürlich das Problem im Großraum Berlin, dass extrem eine Knappheit an Wohnungen existiert. Und gegen Wohnungsnot hilft erstmal nur Wohnungen bauen. Und der große Mangel beim sozialen Wohnungsbau ist, dass schlicht und ergreifend die Programme, die die Landesregierung bis jetzt dazu gestrickt hat, so unattraktiv sind, dass sie von ganz vielen Investoren nicht aufgegriffen werden. Bei dem speziellen Gebiet, was Sie ansprechen, haben wir natürlich ganz viele unterschiedliche Interessen abzuwägen. Neben dem sozialen Wohnungsbau haben wir auf diesem Gebiet noch einen Denkmalschutz. Wir haben über 10 Millionen Kosten allein in der Altlastenbeseitigung in diesem Gebiet drin. Und wir verpflichten gleichzeitig den Investor, uns noch eine Grundschule und zwei Kitas zu bauen und kostenlos an die Stadt zu übergeben. Das heißt also, man muss immer schauen, wie weit kann man einen Investor knebeln, um dann letztendlich trotzdem nicht das Projekt selbst in Gefahr zu bringen.
Dennoch ist das ja eines der größten Wohnungsbauprojekte überhaupt in Brandenburg und es entspricht nicht der linken Programmatik. Linke Programmatik sagt ganz eindeutig, dass es ausreichend sozialen Wohnungsbau geben muss.
Das ist prinzipiell richtig, aber wenn Sie keine Programme haben, die Sie vernünftig bedienen können, wir haben zum Beispiel über die städtische Wohnungsbaugesellschaft Sozialwohnungen errichtet. Die Abrechnungsmodalitäten sind derartig überbordend und bürokratisch und letztendlich ist es damit sehr schwer, private Investoren dazu zu bringen, diese Programme in Anspruch zu nehmen. Wir werden auch in der Stadt Bernau zukünftig Sozialwohnungsbau realisieren, aber es wird in erster Linie über die städtische Wohnungsbaugesellschaft passieren, weil da haben wir als Gesellschaft da ein Stück weit Einfluss und die städtische Wohnungsbaugesellschaft ist ein Garant dafür, dass wir in dieser Stadt auch preiswerten Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum anbieten können. Insgesamt ist es allerdings, wie gesagt, durchaus sinnvoll, auch in Zukunft preisgebundenen Wohnraum zu errichten. Dazu muss aber das Land eine ganze Schippe nachlegen.
Herr Stahl, zu linken Kommunalpolitik gehört ja auch der Umgang mit Flüchtlingen. Hier in Bernau war es so, dass eine Turnhalle, die Impfzentrum war, dann sofort umgewidmet werden musste in eine Unterkunft. Sind das Zustände, die dauerhaft erhalten bleiben müssen? Oder wie gehen Sie mit der aktuellen Situation um?
Also wir haben als Stadt immer versucht zu reagieren, gerade wenn diese Spitzen in der Zuwanderung kamen. Und wir haben das in dieser Stadt immer relativ geräuschlos hinbekommen. Wir haben hier zwei Übergangswohnheime geschaffen. Wir haben im Rahmen der Flüchtlingskrise über der großen Zahl ukrainischer Flüchtlinge in sehr kurzer Zeit reagiert und haben auch unter Zuhilfenahme von privaten Investoren Möglichkeiten schaffen, 650 Flüchtlinge hier tatsächlich innerhalb von wenigen Wochen aufzunehmen. Unser Ziel ist allerdings auch immer, diese Menschen dann tatsächlich in Wohnraum zu bringen und in die Stadtgesellschaft zu integrieren. Und ich glaube, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben als Stadt überobligatorisch einen eigenen Integrationsdienst eingerichtet. Wir haben ganz viele ehrenamtliche Helfer, aber wir haben eben auch als Verwaltung und über unsere städtischen Gesellschaften versucht, möglichst schnell eine Integration hinzubekommen. Grundvoraussetzung ist sicher Sprache, aber danach eben auch Arbeit. Und insofern hoffen wir, dass wir auch über die Schulsozialarbeit, die wir organisiert haben, sicher an der einen oder anderen Stelle da geräuschloser vielleicht als andere geschafft haben, die Menschen in die Stadtgesellschaft zu integrieren.
André Stahl ist heute unser Gast im Vis-à-vis. Mein Name ist Andreas Oppermann. Eine wesentliche Gruppe von Flüchtlingen sind ukrainische Kriegsflüchtlinge. Hier in der Stadt Bernau, wie auch in etlichen anderen Kommunen in Brandenburg, wird auch auf kommunalpolitischer Ebene darüber diskutiert, wie man diesen Krieg beenden kann. In Bernau wurde ein Beschluss gefasst auf Initiative der FDP und der Bürger für Bernau, dass Diplomatie zum Zuge kommen soll und möglichst keine Waffen mehr geliefert werden sollen. Ist das die Aufgabe von Kommunalpolitik?
Das ist sicher nicht die erste Aufgabe von Kommunalpolitik, sich zu außenpolitischen Themen zu äußern. Gleichwohl ist es natürlich ein Thema, was offensichtlich eine ganz große Zahl an Menschen in dieser Stadt tagtäglich beschäftigt. Wir haben ja hier letztendlich mit den steigenden Energiekosten, mit den Heizkosten zu tun, mit einer hohen Inflation zu tun. Und das ist für sehr viele Menschen in dieser Stadt natürlich existenziell und wird zumindest als Bedrohung auch ihres Wohlstandes, aber vielleicht auch der Existenz angesehen. Wir sind bis jetzt ganz gut durch die Krise gekommen, aber ich glaube, es ist durchaus auch legitim, dass in einem Stadtparlament über diese Frage diskutiert wird.
Der Brief ist an Olaf Scholz, an den Bundeskanzler adressiert. Ist das nicht eigentlich der falsche Adressat? Wäre Wladimir Putin nicht eigentlich der richtige Adressat?
Vielleicht ist es tatsächlich ein gewisser Realitätssinn, den dann auch die Stadtverordnetenversammlung genau an den Tag gelegt hat, dass wir sagen, wir adressieren natürlich an den, der auch von den Menschen in dieser Stadt gewählt oder nicht gewählt wurde. Und insofern ist es natürlich für uns die einzige Handlungsoption, dass wir außenpolitisch versuchen, darauf hinzuwirken. Wir werden keinen nennenswerten Einfluss auf Herrn Putin haben und wir werden keinen nennenswerten Einfluss auf Herrn Zelensky haben.
Der Brief ist ungefähr zur gleichen Zeit verhandelt worden, beschlossen worden, als auch der Brief von Sarah Wagenknecht und von Alice Schwarzer veröffentlicht wurde. Haben Sie als Linker diesen Brief unterzeichnet?
Dieses Manifest für den Frieden habe ich unterzeichnet. Persönlich bin der festen Überzeugung, dass die Lieferung von Waffen Kriege nicht beendet, sondern eher eskaliert. Das ist sicher eine politische Grundauffassung, die ja in der Bundesrepublik bis vor kurzem auch Gemeingut war. Es ist in meinen Augen schon tragisch, dass nur die Linke übrig geblieben ist, die diese Forderung erhebt, dass man als Land, insbesondere wir mit unseren Erfahrungen in Deutschland, eben keine Waffen in Krisen- und Kriegsgebiete liefert.
Aber damit verhindert man, dass sich das Opfer wehren kann. Was ist die Forderung an denjenigen, der den Krieg vom Zaun gebrochen hat? Die Position, die Sie hier vertreten, ist ja auch die, die der Landesverband der Linken generell vertritt. Also die Aufforderung an Herrn Putin, sich zurückzuziehen und gleichzeitig aber keine Waffen zu liefern. Wie soll die Ukraine den Krieg bestehen, ihr Selbstbestimmungsrecht erkämpfen können oder erhalten können, wenn man sie nackt dastehen lässt?
Also ich glaube nicht, dass es die Aufgabe Deutschlands überhaupt irgendwo in der Welt ist, ein Staatssystem mit Waffen auszurüsten. Und da ist es völlig gleich, ob es die Ukraine ist oder ob es andere Krisenherde auf dieser Welt sind. Und wenn ich mir diese Kämpfe, die wir immer nur in Nuancen mitbekommen und die Opferzahlen, die wir nur in Nuancen mitbekommen, wenn ich mir die vor Augen halte, dann ist es in meinen Augen durchaus so, dass man sagen muss, ich bin mir nicht sicher, welche Politik und auch welches Selbstbestimmungsrecht es wert ist, so viele Menschen sterben zu lassen. Ich finde es geradezu pervers, dass also da jeden Tag mutmaßlich hunderte junge Männer im Alter meiner Söhne ihr Leben lassen, auf ukrainischer Seite, auf russischer Seite, wie viel Zivilisten dort alles verlieren, was sie hatten. Ich glaube, dass wir dieses Grundübel, nämlich diese Waffenproduktion und dieses Liefern von Waffen und das Verfeinern von Tötungs- und Zerstörungstechnologien, dass das nicht zielführend sein kann.
In den Linken in Brandenburg gab es auch Rücktritte deshalb jetzt wegen dieser Position aus dem Vorstand und aus dem Vorstand der linken Jugend. Können Sie das nachvollziehen, dass auch Linke sagen, so geht das nicht. Wir müssen dem Opfer helfen, egal was es für Leid bringt, denn es kann ja nicht sein, dass das Opfer sich hingeben muss.
Also die Linke ist eine Friedenspartei und an dem Programm der Linken hat sich dort nichts geändert. Und ein Programm ist auch nichts, was man tagespolitisch anpasst. Manchmal habe ich allerdings auch den Eindruck, dass das relativ leichtfertig passiert. Und manchmal ist es vielleicht auch nicht die beste Idee, dass man auch bei Vorstandswahlen sich wenig Gedanken darum macht, wer gerade in welche Vorstandsposition aufrückt. Und insofern bedauere ich immer, wenn Mitglieder sich aus der Linken abwenden. Aber ich gebe gerne zu, von dem Vorsitzenden von Solid habe ich vor seinem Rücktritt noch nie etwas gehört.
Sie gehen also auch nicht davon aus, dass die Aktionen von Frau Wagenknecht zu einer Spaltung der Partei führen könnten hier in Brandenburg?
Ich gehe davon nicht aus. Frau Wagenknecht ist Mitglied der Linken und ich mutmaße mal, dass sie das aus gutem Grund ist, dass ihr trotzdem sehr wohl bewusst ist, dass das Interesse an ihr in dem Maße schwindet, wie sie sich von der Linken womöglich auch organisatorisch abwenden würde. Und insofern halte ich ihr allerdings eins tatsächlich zugute. Sie ist in der Lage gewesen, in der Bevölkerung eine Stimmung aufzunehmen, die eben darauf gerichtet ist, dass man sagt, wir möchten keine Waffen liefern, wir möchten, dass Diplomatie eine größere Rolle spielt, dass sie diese Stimmung eingefangen hat und letztendlich sehr viel Unterstützer gefunden hat, die diese Stimmung mitgetragen hat. Und insofern finde ich es auch in Ordnung, dass sehr viele Linke diese Position unterstützen und auch zu dieser Demonstration gegangen sind.
Und könnten Sie sich zum Abschluss, Herr Stahl, auch vorstellen, Funktionen in der Partei zu übernehmen?
Im Moment habe ich jedenfalls den Eindruck, dass meine Tätigkeit als Bürgermeister mich relativ umfassend ausfüllt und ich sehe derzeit keine Notwendigkeit, mich in die Partei mit Funktionen einzubringen. Wir haben einen hervorragenden Landesvorsitzenden mit Sebastian Walter, der umdrehen noch deutlich jünger ist als ich. Der kann da noch viel mehr bewegen und da tut es nicht Not, dass ich also mich da versuche, in die erste Reihe zu schieben.
Herr Stahl, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.